Sie hören den Kurier.
Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
Rumors have been swirling online in China in recent days, citing reports of a military coup against President Xi Jinping. They relate to unconfirmed reports of the leader being held under so-called house arrest.
Wo ist der mächtigste Mann der Welt? Diese Frage stellten sich fast zwei Wochen lang Außenpolitikinteressierte in aller Welt. Seit dem 15. September schon war Chinas Staatspräsident Xi Jinping nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen. Also direkt nach der Rückkehr von seiner ersten Auslandsreise seit mehr als 2,5 Jahren. Einem Treffen in Usbekistan, bei dem Xi unter anderem auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen war. Am vergangenen Sonntag machten dann wilde Gerüchte die Runde im Netz. Xi Jinping, der als unangefochten geltende chinesische Präsident, soll Opfer eines Putsches geworden sein. Seine Gegner innerhalb der kommunistischen Partei sollen das Militär im Staat überzeugt haben und Xi direkt nach seiner Rückkehr noch am Pekinger Flughafen festgenommen und unter Hausarrest gesetzt worden sein.
It was an extraordinary example of rumor mongering. And how rumors can start and just get way out of control, which is what happened.
Die Gerüchte standen in extremem Widerspruch zu den Signalen, die in diesem Jahr bisher aus China nach außen gedrungen waren. Eigentlich galt Xis Wiederwahl als Präsident am kommenden Parteitag am 13. Oktober nämlich schon als sicher. Spätestens heute ist klar, dass die Gerüchte sowieso falsch waren. Denn am geschichtsträchtigen Tiananmen-Platz vor der verbotenen Stadt in Peking wohnt der Xi gemeinsam mit dem Rest der kommunistischen Parteispitze dem sogenannten Märtyrerfest bei. Einer Zeremonie, bei der jährlich den gefallenen Volkshelden des chinesischen Bürgerkriegs gedacht wird. Trotzdem bleibt die Frage im Raum, warum ist Xi in den letzten 2 Wochen nicht mehr öffentlich aufgetreten? Woher kamen die Putschgerüchte? Und zeigen sie vielleicht, dass es doch Widerstand gegen Xi in China gibt? Die Sinologin und ausgewiesene China-Expertin Susanne Weigelin-Schwierzig meint ja. Im Interview, das ihr gleich hören werdet, erklärt sie ausführlich, wie dieser Widerstand aussieht, wer die Köpfe dahinter sind und warum es kein Zufall ist, dass Xi ausgerechnet gemeinsam mit dem Rest der Parteielite wieder vor den Vorhang tritt. Zuvor werfen wir aber noch einen ganz kurzen Blick nach Moskau. Es ist Freitag, der 30. Juni 2022. Mein Name ist Johannes Ahrens. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Kurier Daily.
Präsident Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
In einer beispiellosen 45-minütigen Rede hat Russlands Präsident Wladimir Putin heute im Kreml die Annexion der besetzten ukrainischen Gebiete offiziell gemacht. Zumindest von russischer Seite. Die wenigsten Staaten weltweit werden nämlich den völkerrechtlichen Anschluss von Donetsk, Lugansk, Cherson und Saporischschja anerkennen. Von den 45 Minuten der Rede widmete sich Putin aber sowieso die meiste Zeit dem Westen und warf vor allem den USA Lügen, Heuchelei und Skrupellosigkeit vor. Er werde dafür kämpfen, dass die, Zitat, unipolare Weltordnung ihr Ende findet, so Putin. Konkret auf das Geschehen in der Ukraine bezog sich Putin aber sowieso nicht. Den Krieg bezeichnete er weiterhin als Spezialoperation. Befürchtungen, wonach Putin vielleicht weitere Eskalationsschritte ankündigen könnte, haben sich damit zumindest heute nicht bewahrheitet. Zurück zu Putins wahrscheinlich wichtigstem internationalen Verbündeten. Zurück nach Peking, wo Xi Jinping für seine, Zitat, fast grenzenlose Freundschaft zu Putin große Probleme mit der eigenen Partei bekommen haben soll. Zumindest, wenn man den Gerüchten der vergangenen Wochen Glauben schenkt, die vor allem von Auslandschinesen sowie von indischen Politikern verbreitet wurden. Ich habe deshalb mit der Sinologin und China-Expertin Susanne Weigelin-Schwierzig gesprochen. Sie sieht zwar keine Chance auf einen waschechten Putsch, ist aber davon überzeugt, dass Xi wegen seiner Nähe zu Putin und vor allem seiner Wirtschaftspolitik intern unter Druck steht und bei dem Parteikongress nächste Woche an Macht verlieren dürfte. Vorab noch ein kurzer Disclaimer. Das Gespräch haben wir unter der Woche vorab aufgezeichnet. Wegen anderer dringender Ereignisse, nämlich den Lecks in den Erdgaspipelines Nord Stream 1 und 2, spielen wir es aber erst heute. Bis auf die Tatsache, dass Xi heute erstmals wieder öffentlich aufgetreten ist, hat es aber von seiner Aktualität nichts verloren. Viel Spaß. Frau Weilin-Schwierzig, am Wochenende hat ein vermeintlicher Coup in China für großes Aufsehen gesorgt. Gerüchte haben sich auf Twitter verbreitet, vor allem im englischsprachigen Twitter, dass ein Militärputsch gegen Xi Jinping stattgefunden haben soll und er sich im Hausarrest befinden soll und deswegen auch keinen öffentlichen Auftritt mehr hatte seit seinem letzten Staatsbesuch in Usbekistan, in Samarkand, wo er unter anderem auf Putin getroffen ist. Mittlerweile ist ziemlich klar, dass da nichts dran war an diesen Gerüchten. Warum glauben Sie, kommen solche Gerüchte überhaupt auf oder warum könnte Xi sich ja der Öffentlichkeit entzogen haben in dieser Zeit?
Nun, also im chinesischsprachigen Internet wird also die Geschichte kolportiert, dass die Idee, dass Xi Jinping im Hausarrest sein könnte, von Putin stammt. Und zwar deshalb, weil bezeugt ist, dass Xi Jinping relativ unerwartet früh, sagen wir mal so, dieses Treffen in Usbekistan verlassen hat und sich auf den Weg nach Hause begeben hat. Und Putin hatte offenbar den Eindruck, dass da irgendwas nicht stimmt und hat versucht, mit Xi Jinping Kontakt aufzunehmen auf einem Weg, der normalerweise funktioniert. Und er hat über diesen Weg keine Antwort von Xi Jinping bekommen und hat darüber mit dem indischen Premierminister Modi gesprochen. Der hat das dann seinerseits in Indien überprüfen lassen, weshalb also neben diesen englischsprachigen Twitter-Äußerungen eben dieser Kanal, dass diese Idee irgendwie von Indien herkommt, ja auch schon sehr früh in der Gerüchteküche brodelte. Was ist davon zu halten? Also ich denke, sehr häufig wird gesagt, es gibt einen Putsch, dann gibt es keinen. Und dann wird gesagt, es gab keinen Putsch und da war doch einer. Also in der augenblicklichen Situation ist es extrem schwierig, da irgendwelche genaueren Aussagen zu machen. Ich denke aber, man sollte mit den Füßen auf dem Boden bleiben und sagen, ja, es ist eine sehr komplizierte Situation vor dem 20. Parteitag. Und wenn man sich so das Verhalten von Xi Jinping auf dieser Versammlung da in Usbekistan anschaut, dann kann es auch sein, dass der ganze Grund, warum wir jetzt Herrn Xi Jinping in letzter Zeit nicht gesehen haben, der ist, dass es ihm gesundheitlich nicht gut ist. Er womöglich, wie auch andere Politiker dieser Tage, die durch die Gegend reisen, sich mit Covid infiziert haben könnte. Auch das wäre ja eine Geschichte, die man auf keinen Fall der chinesischen Öffentlichkeit mitteilen darf, dass der höchste Verfechter der Zero-Covid-Policy, dass der also dann seinerseits Opfer dieser Sache geworden wäre. Das wäre zum Beispiel eine ganz realistische Einschätzung der Situation. Ganz klar ist aber, dass es innerhalb der chinesischen Führungsspitze im Augenblick Auseinandersetzungen über eine Reihe von politischen Fragen gibt, die so gravierend sind, wie wir sie normalerweise vor einem Parteitag in der Form nicht kennen.
Es wäre wahrscheinlich vor allem gravierend, wenn Xi sich jetzt mit Covid infiziert hätte, weil das ja auch sein erster Auslandsbesuch seit mehr als 2 Jahren war. Nun steht dieser 20. Parteitag am 13. Oktober an. Sie haben es gerade angesprochen. Zuletzt war aber vermutet worden, dass Xi eigentlich auch unter anderem diese Auslandsreise so kurz vor dem Parteitag überhaupt erst antreten kann, weil er aus einer Position der Stärke agiert und weil eben seine Wiederwahl feststeht vor dem Parteitag und weil er eben quasi diese internen Streitigkeiten zu gewonnen haben scheint oder zumindest.
Ja, also ich glaube, hier ist auch ein bisschen etwas aus dem Ruder gelaufen. Also das ursprüngliche Szenario sah in der Tat vor, dass man sich jetzt innerhalb der Partei geeinigt hat, dass Xi Jinping auf jeden Fall wieder gewählt werden kann. wie dann seine Entourage aussieht, wie eben diese sieben wichtigsten Männer in China zusammengesetzt sind, die dann in diesem ständigen Ausschuss des Politbüros sitzen. Darüber wissen wir noch nicht und darüber gibt es auch sehr unterschiedliche Auffassungen. Die einen meinen, dass also Xi Jinpings Position durch eine mögliche Wiederwahl so gefestigt sein wird, dass er dann auch in diesen ständigen Ausschuss nur seine besten Freunde hineinnehmen kann. Und die anderen sagen eher, und dazu gehöre auch ich, dass er eben diesem Kräfteverhältnis zwischen den unterschiedlichen Meinungsgruppen innerhalb der Führung der Kommunistischen Partei Rechnung tragen muss und dass er wieder stärker, so wie beim 18. Parteitag, also in Rechnung stellen muss, dass es Kräfte gibt, die ihn unterstützen und Kräfte gibt, die sehr stark ihn kritisieren und dass er die alle in seine unmittelbare Umgebung holen muss und die Funktion des Moderators zwischen unterschiedlichen Meinungen vertreten wird. Sollte er jetzt Covid haben oder sollte es um andere Probleme gehen, zum Beispiel um eine erneute Klausur? Wir haben ihn ja auch schon einmal 7 Tage nicht gesehen, nachdem Putin zur Eröffnung der Olympischen Spiele nach China gekommen war. Auch da war er 7 Tage nicht an der Öffentlichkeit und sein gesamter ständiger Ausschuss auch 7 Tage nicht an der Öffentlichkeit. Und wir gehen davon aus, dass damals eben eine heftige Auseinandersetzung um Chinas Politik gegenüber der Ukraine geführt wurde. Mhm. Also mit anderen Worten, das ist auch eine Möglichkeit, die durchaus im Raum steht. Warum? Weil eben dieses ursprüngliche Szenario nicht funktioniert. Und zwar war das ursprüngliche Szenario so gedacht, dass eben der dritte Mann im Staate, der Herr Li Jianshu, dass der nach Russland fährt und auch mal mit den Russen freundliche Worte austauscht. Und zwar nicht nur auf der Ebene des Außenministers, da hat es ja mehrere Treffen gegeben seit Beginn des Ukraine-Kriegs, sondern auch eben gerade mit den Leuten von der Duma.
Das ist jetzt vor 2 Wochen passiert, oder?
Dass dann wenige Tage später eben auch Xi Jinping sich auf den Weg machen sollte, nämlich zunächst nach Kasachstan, dann nach Usbekistan. Und die ganze Problematik ist an der Stelle aus dem Ruder gelaufen, als geleakt wurde, was dieser Herr Li Jianshu in einem Geheimtreffen mit Mitgliedern der Duma in Moskau gesagt hat. Und da gibt es auch ein YouTube-Video von, das habe ich mir angehört und kann sagen, also in diesem Video hat er den sogenannten pro-russischen Standpunkt, den es ja innerhalb der chinesischen Elite durchaus gibt, den hat er dort vertreten und er hat also nicht nur gesagt, dass also die Amerikaner mit der Osterweiterung der NATO die Sicherheit Russlands bedroht habe, sondern das haben wir ja auch schon früher gehört in China, sondern dass eben auch Putin nichts anderes übrig blieb, als die Maßnahme zu ergreifen, die er ergriffen habe. Das ist eine Aussage, die wir bisher in der Form aus China noch nicht gehört haben. Und dann gibt es einen dritten Satz, der ist sehr, sehr wichtig. Und da kommt ein Wort vor, das eben bisher auch in den Äußerungen der chinesischen Seite nie gesagt wurde. Er hat nämlich gesagt, dass China bereit sei, sich mit Russland zu koordinieren. Mhm. Ja. Und das ist also eine Aussage, die er dort gemacht hat gegenüber diesen Vertretern der Duma. Und als das bekannt wurde, haben die anderen Kräfte in China, die ich eher die pro-wirtschaftsorientierten Kräfte nenne, die haben das zum Anlass genommen und haben gesagt, so, also wenn jetzt Herr Xi Jinping Herrn Putin in Usbekistan trifft und dem gegenüber bestätigt, was der Herr Li Jianshu gesagt hat, dann ist dieser Kompromiss, den die beiden Kräfte gefunden hatten im Februar, von der anderen Seite gebrochen worden. Das ist nach meiner Analyse der Grund, warum Xi Jinping sofort diese Versammlung dort verlassen musste.
Mhm. Wenn Sie sagen, die beiden Kräfte, wenn wir uns das mal kurz anschauen, also Sie sprechen vom ständigen Ausschuss des Politbüros der Kommunistischen Partei, der ist mit 7 Personen besetzt. Eine davon ist der Präsident selbst, wenn ich es richtig verstanden habe.
Richtig.
Und dann ist die Zusammensetzung ja aktuell so, dass es jeweils 3, die als loyal zu Xi Jinping gelten, in diesem Gremium sitzen und 3 eben des eher liberaleren Flügels innerhalb der Partei. Wie ist das Kräfteverhältnis so generell? Also
die drei haben trotzdem großen Einfluss auf quasi alle politischen Agenten im Land eigentlich.
Ja, das hat damit zu tun, dass für diese allerhöchsten Gremien der Kommunistischen Partei Chinas das Konsensprinzip gilt. Und das bedeutet also, wir haben hier quasi den Moderator, das ist der Xi Jinping, und dann haben wir drei dafür und drei dagegen. Nicht? Und dann ist es also Xi Jinpings Aufgabe, einen Konsens zu finden, dass diese drei dafür und drei dagegen doch sich irgendwo wieder treffen können. Und das ist eben interessanterweise in dieser Russland-Frage folgendermaßen. Es gibt eben Kräfte innerhalb der Kommunistischen Partei und offensichtlich auch innerhalb dieses ständigen Ausschusses, die dazu neigen zu sagen, wir müssen jetzt die augenblickliche Situation nutzen, um enger an Russland heranzurücken, Russland in seinen Bemühungen zu unterstützen, um die augenblickliche Schwächephase des amerikanischen Imperialismus oder wie immer man das mehr oder weniger marxistisch ausdrücken will, um die zu nutzen, um Amerika seiner Position als dominante Macht in der Welt zu berauben.
Mhm. Und als russisch-chinesische Front gegen
Genau, das ist die russisch-chinesische Front. Und auf der anderen Seite gibt es aber Leute, und ich nenne das immer deshalb die Pro-Wirtschaftsleute, weil die nämlich mit einem ökonomischen Argument kommen und sagen, wenn wir uns auf die Seite Putins, auf die Seite Russlands in diesem Krieg stellen, dann bedeutet das, dass wir bedroht werden von Sekundärsanktionen. Und das bedeutet, dass unsere Wirtschaft von den beiden wichtigsten Märkten, mit denen wir kooperieren, nämlich Amerika und Europa, abgeschnitten sein wird. Und die chinesische Wirtschaft ist derzeit in einer derart schlechten Verfassung, dass wenn diese Problematik noch dazu käme, wir nicht ausschließen können, dass es eben zu einer hohen Arbeitslosigkeit kommen wird. Und hohe Arbeitslosigkeit ist eben mit sozialer Destabilisierung in China verbunden, weil es ja keine entsprechenden Auffangnetze für eben Arbeitslose gibt. Und das bedeutet, dass also eine Destabilisierung von innen droht, nicht? Und diese beiden Kräfte standen sich quasi gegenüber. Und das, was im Westen immer so schwer verstanden wird, das ist dann dieser komplizierte Kompromiss, der da gefunden wird und der eben interessanterweise eben vom ersten Tag des Krieges in der Ukraine an immer von der chinesischen Seite vertreten wurde. Wobei man schon sagen kann, dass so in der öffentlichen Diskussion dann auch mal die zum Beispiel in den sozialen Medien die prorussischen Kräfte etwas stärker in den Vordergrund getreten sind als die eher vorsichtigen Kräfte. Aber das offizielle China hat bisher immer diesen Kompromiss vertreten. Und als der Herr Li Jianshu dann in der Duma einen ausdrücklich prorussischen Standpunkt vertreten hat und dieser an die Öffentlichkeit gelangt ist, ist das erste Mal gewesen, dass seit Beginn dieses Krieges das offizielle China sich nicht an diesen Kompromiss gehalten hat.
Mhm. Der liberale Flügel, beziehungsweise diese drei liberalen Köpfe in diesem Gremium im Ständigen Ausschuss des Politbüros, als führend gilt da ja der Premierminister. Stimmt das noch? Li Keqiang.
Ja.
Der jetzt ja nicht mehr dort sitzen kann, weil seine Amtszeit ausläuft.
Ja.
Ist das richtig? Wenn wir auf den kommenden Parteitag blicken, kann man davon ausgehen, dass dieser Flügel gestärkt daraus hervorgeht, weil es eben China aktuell unter Xi wirtschaftlich schlechter geht als vor der Pandemie zumindest, dass diese Hürde nicht meisterlich genommen wurde? Oder können wir davon ausgehen, dass der Status quo beibehalten wird, des Kräfteverhältnisses?
Ja. Also zunächst einmal muss man zu Herrn Li Keqiang sagen, dass er eben nicht nur Mitglied dieses ständigen Ausschusses ist, sondern noch viel wichtiger, er ist der Premierminister. Also wir haben in China eigentlich immer so eine gewisse Gegenüberstellung zwischen dem Parteiführer und dessen allgemeine Verantwortung für die politische Situation im Land und dem Premierminister, der eben dafür zuständig ist, dass quasi die Bürokratie richtig läuft, dass die Abläufe in den einzelnen Ministerien quasi die der Alltag für die Chinesen so funktioniert, wie er funktionieren soll und wie die Menschen sich das erhoffen und das für notwendig halten. Und dementsprechend ist der Herr Li Keqiang auch derjenige, der also im ganzen letzten Jahr mit aller Macht versucht hat, also diese schwierigen Probleme, die die chinesische Wirtschaft im Augenblick zu meistern hat, in einer Form zu lösen, dass sich die Wirtschaft wieder besser entwickeln kann in China. Und wir vermuten auch, dass er derjenige ist, der hinter jenen Veröffentlichungen, die man in China in der offiziellen Presse lesen kann, steht, die immer wieder unterstreichen, dass der Kurs von Reform und Öffnung, so wie Deng Xiaoping ihn 1978 der Partei vorgeschlagen hat, dass der unbedingt weiter umgesetzt werden muss. Mhm. Und demgegenüber sehen wir also Äußerungen von Xi Jinping und der Parteispitze und denjenigen, die ihn in der Partei unterstützen, die eben immer wieder darauf hinweisen, also dass jetzt China eben schon die zweitstärkste wirtschaftliche Macht ist und dass es darauf ankommt, dass man jetzt also quasi alle Kräfte durch den Staat koordinieren lässt, damit China sozusagen den letzten Schritt an die Weltspitze noch vollziehen kann. Und dabei hat er ja auch diesen zwei Slogans ausgegeben, die von besonderer Bedeutung sind. Das eine ist der doppelte Kreislauf. Also er versucht noch einmal Xi Jinping eine Politik einzuleiten, wo die interne Nachfrage eben eine wesentliche Verantwortung für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes übernehmen soll. Das ist ihm nicht gelungen. Das zweite Slogan, den er ausgegeben hat, ist, dass man gemeinsam reich werden sollte, Gung Tung Fu Yu. Und das ist natürlich so ein Versuch, dieser wahnsinnigen Diskrepanz zwischen Arm und Reich in China entgegenzutreten. Und diese Formulierung ist eine ganz bewusste Formulierung, die sich abgrenzt von der Politik Deng Xiaopings. Und deshalb brauchen Sie nur nach diesen Formulierungen in Artikeln in der chinesischen Zeitung zu schauen. Dann wissen Sie schon, es gibt eine Reihe von Artikeln, die benutzen die Formulierungen von Xi Jinping und es gibt andere, die benutzen die Formulierungen von Li Keqiang. Und bisher stehen die beiden sich im Patt gegenüber, was man eben auch erkennen kann, dass es eben drei Wirtschaftsliberale, wenn man das mal so nennen will, im ständigen Ausschuss gibt und drei, die das nicht sind. Ja? Und das heißt, das ist eine typische Patt-Situation. Und wenn solche Patt-Situationen entstehen und die Auseinandersetzung eine bestimmte Stufe erreicht hat, dann kann man das in China tagtäglich in der Zeitung nachlesen, wenn man nur weiß, wie man die Sachen lesen
zu deuten
muss.
Hat.
Ja? Was bedeutet das für die Zukunft? Also nach augenblicklichem Stand der Dinge gibt es eigentlich zwei sozusagen Szenarien, die man sich vorstellen kann. Das Szenario Nummer eins ist, Xi Jinping ist aufgrund seiner nicht erfolgreichen Wirtschaftspolitik und der starken Kritik an seiner Covid-Politik so geschwächt, dass man zwar, um die Kontinuität und Stabilität des Systems unter Beweis zu stellen, ihn weiter regieren lässt, obwohl das gegen den Usus verstößt. Aber dass andererseits er für diesen Sieg, nämlich dass er wieder gewählt wird, auch federn lassen muss. Und das würde bedeuten, dass also in seinem zukünftigen ständigen Ausschuss dann nicht drei Personen sitzen, die auf einer anderen Linie sind als er, sondern vier Personen. Das ist das eine Szenario. Das heißt also, man lässt ihn weitermachen. Er hat aber um sich herum Leute, die es ihm schwer machen mit einer Politik, die eher, sagen wir mal, staatskonzentriert ist, die eher auch vielleicht auf eine Russland-nahe Linie ginge und so weiterzumachen. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, ja, wir haben ja jetzt gesehen, dass kurz bevor das Gerücht aufkam, dass Xi Jinping in Hausarrest genommen wurde, sind ja mehrere Leute aus dem Sicherheitsapparat der Volksrepublik China zum Tode verurteilt worden oder zu langjährigen Strafen.
Im Zuge der Antikorruptionsschiene, die Xi Jinping ja so...
Das gehört also zu dieser Antikorruptionsgeschichte, von der wir ja schon seit langer Zeit wissen, dass die eigentlich im Wesentlichen dazu da ist, die Gegner Xi Jinpings auszuschalten. Und dabei muss man sagen, dass er offenbar identifiziert hat, dass es also innerhalb seines Sicherheitsapparates von oben bis unten, bis auf die untersten Ebene eine ganze Fraktion von Leuten gibt, die, wie man jetzt munkelt, sogar schon mehrfach versucht haben, ihn irgendwie per Attentat auszuschalten. Ja. Und diese Leute hat er jetzt nach und nach gefunden und hat sie bestrafen lassen. Und das Ziel ist natürlich, dass er neben dem Militär auch den Staatssicherheitsapparat in voller Loyalität auf sich bezieht. Und dann kann er von dort aus eigentlich alles durchsetzen, was er durchsetzen möchte. Ja. Und insofern haben wir also quasi zwei Szenarien für die Zukunft. Die eine ist, er wird voll durchregieren. Er wird 6 Leute in seinem ständigen Ausschuss haben, die alle seiner Meinung sind. Und er wird also noch mehr Macht haben, jeden, der irgendwie versucht, etwas anderes zu vertreten, auszuschalten.
Wahnsinn. Und klar wegweisend dafür werden die Nachwehen dieses 13. Oktober sein, dieses 20. Parteitags der Kommunistischen Partei.
Ja, also normalerweise wissen wir mehr. Also erstens mal habe ich immer gesagt, und ich glaube, dabei bleibe ich auch noch heute, dass wenn der Parteitag stattfindet, dann wird Xi auch gewählt. Ja. Wenn also der Parteitag nicht stattfindet, dann heißt das zumindestens, dass kein Konsens darüber besteht, dass man Xi wählen kann. Ja. Das schließe ich jetzt nicht vollkommen aus, aber wir haben schon Situationen gehabt, wo wir immer damit gerechnet haben, ja, jetzt im nächsten Oktober kommt der Parteitag, ja, und dann kam er nicht. Nun hat Xi Jinping diesmal recht gut vorbereitet alles. Also er hat ja auch uns diesmal schon einen Termin für den Parteitag gesagt. Und das ist eben schon doch relativ, muss man sagen, genau. Insofern die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt nicht stattfindet, ist nicht sehr groß. Man hört auch aus China, dass die Wahl der Delegierten schon im Wesentlichen abgeschlossen ist. Also auch das spricht natürlich dafür, dass da einiges passiert, also dass dieser Parteitag stattfinden wird. Und ich bleibe dabei, wenn er stattfindet, dann wird auch Xi Jinping gewählt. Das Entscheidende ist eben die Frage, und das wissen wir immer erst am letzten Tag des Parteitags. Das Entscheidende ist dann, dass wir sehen müssen, wer sitzt in seinem Politbüro, das sind etwa 25 Personen, und wer sitzt in seinem ständigen Ausschuss. Und also ich persönlich neige dazu anzunehmen, dass Xi Jinping sich auf die nächsten 5 Jahre einstellen muss, als 5 Jahre, in denen er im Wesentlichen als Moderator des Geschehens auftreten wird.
Ja, Frau Weigelin-Schwierzig, das war wahnsinnig interessant. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Nichts zu danken.
Noch mehr zum Machtgefüge in China und dem alles entscheidenden Parteitag am 13. Oktober lest ihr in der kommenden Woche im Kurier oder auf kurier.at. Dieser Podcast wurde von Elias Nadmesnik produziert. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Johannes Ahrens. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis bald.